Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und schön, dass du da bist. Diese Folge trägt eine Frage in sich, die mich selbst schon immer wieder und lange begleitet. Was hat der Jakobsweg wirklich mit dir gemacht? Vielleicht bist du den Camino gegangen, vielleicht liegt er schon eine Weile zurück oder du trägst ihn noch in dir, ohne genau sagen zu können, was davon geblieben ist. Oder du bist noch gar nicht losgelaufen. Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Andreas Braun. Andreas forscht seit vielen Jahren wissenschaftlich zum Jakobsweg. Er geht mit Studierenden auf den Camino, führt Interviews mit Pilgerinnen und Pilger und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie dieser Weg auf Menschen wirkt. Mich hat dieses Gespräch besonders berührt, weil sich hier zwei Perspektiven treffen, seine wissenschaftliche Sicht und meine Erfahrung aus vielen Jahren auf dem Jakobsweg, aus Gesprächen in Herbergen, aus der Community und aus den Rückmeldungen von Pilgern nach ihrer Rückkehr. Gemeinsam haben wir eine besondere Jakobsweg-Umfrage entwickelt. Sie lädt dazu ein, den eigenen Weg noch einmal bewusst zu betrachten. Was hat mich damals bewegt? Was habe ich unterwegs erlebt? Und was davon wirkt heute noch in meinem Alltag? In dem heutigen Interview sprechen wir über Achtsamkeit auf dem Camino, über Lernen außerhalb von Hörsälen, über Gruppen, Vertrauen und über die Zeit nach der Rückkehr, über den Camino Blues und über die Frage, warum der Jakobsweg für viele erst dann richtig beginnt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen im Podcast, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Andreas, wenn du heute an den Jakobsweg denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Achtsamkeit. Ich glaube, das ist das Wichtigste auf diesem Weg. Ich glaube, dieser komplette Weg ist Achtsamkeit. Sich im Hier und Jetzt zu bewegen, körperlich und geistig, das ist, glaube ich, das zeichnet diesen Weg aus. Das macht ihn für mich auch persönlich so spannend.
Wie bist du persönlich auf dem Jakobsweg zum Camino gekommen? Und warum hat dich der Weg dann anschließend nie mehr losgelassen?
Das erste Mal bin ich den Jakobsweg 2004 gelaufen, damals mit meiner Freundin, meine heutige Frau. Und ich war damals noch Student und hatte das Gefühl, dass ich eine Auszeit brauche. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin damals in einer Klausur höhere Mathematik durchgefallen und habe mir das Versprechen gegeben, sollte ich beim nächsten Anlauf das Ganze schaffen, dann muss ich irgendwas Besonderes machen. Und irgendwie kam dieser Gedanke mit dem Jakobsweg, woher? Ich glaube, meine Freundin hat mich damals draufgebracht. Und was soll ich sagen? Ich habe bestanden. Und 2004 sind wir von Saint-Jean nach Santiago gegangen. 800 Kilometer, 30 Tage. Ein unglaubliches Erlebnis. Unendlich. Also das, was ich gesagt habe, mit dieser Achtsamkeit habe ich da das erste Mal auch wirklich gespürt. Ich mache mal ein bisschen weiter, dann hat es, glaube ich, noch mal 12 Jahre gedauert, bis ich wieder zurückgekommen bin. 2016, ich bin damals dann schon Professor an der BSP Business and Law School in Berlin gewesen, bin ich das erste Mal mit einer Studierendengruppe gelaufen, 12 Studierende, ein Mitbetreuer. Wir sind von Astorga bis Santiago gelaufen, auch ein wunderschönes Erlebnis, diesen Weg nochmal zu teilen mit den Studierenden. Das mache ich jetzt seit gut 10 Jahren, also 2026, nächstes Jahr, werde ich dann das 10. Mal mit einer Studierendengruppe laufen. Das ist ein kleiner Geburtstag, den wir auch feiern wollen in Santiago. Und nebenbei mache ich noch so eine Forschung. Eigentlich seit 2016 zum Thema Jakobsweg. Habe 2, 3 Paper inzwischen veröffentlicht zu dem Thema. Meistens entweder mit Pilgern. Das ist das letzte Paper, das jetzt hoffentlich demnächst erscheinen wird, beschäftigt sich mit der Frage, wie Studierende diesen Jakobsweg empfinden. Ich habe da 40 Interviews mit Studierenden geführt. Ein anderes Paper, das ich geschrieben habe, beschäftigt sich mit Hospitalerus, also denjenigen, die freiwillig auf diesem Jakobsweg Dienst leisten in den Herbergen und so ein bisschen vorauszufinden, was ist deren Motivation, da Zeit, Energie, teilweise auch Geld zu investieren, um dort 2 Wochen, 4 Wochen Pilger zu betreuen.
Deine Erstbegegnung mit dem Jakobsweg, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, war deine durchgefallene Matheprüfung. Guter Tipp an alle Studenten, Studentinnen, die jetzt zuhören, man kann auch in Mathe mal durchfliegen und trotzdem Professor werden.
Ja.
Was hat dich als Professor gereizt, das Thema Betriebswirtschaft mit dem Jakobsweg zu verbinden? Du hast gerade aufgezählt, für die Hörer auch nochmal zusammengefasst, dass du Professor im Bereich der Betriebswirtschaftslehre bist. Du bist hast langjährige Erfahrung als Dozent in den Bereichen, vielleicht nochmal für alle, die dich noch nicht kennen, in den Bereichen Startup Management, Betriebswirtschaftslehre, Innovationsmanagement. Wir hatten es gerade im Vorgespräch von den Innovationen in der Landwirtschaft. Innovationsmanagement, Entrepreneurship, das sind ja alles ausgesprochene Fachbereiche, wo es, um die große Klammer wieder zu schließen, um Betriebswirtschaftslehre geht. Was hat dich gereizt, das Thema Jakobsweg dann mit den Umfragen, mit den wissenschaftlichen Umfragen zu verknüpfen?
Also es ist ein weiter Weg von der BWL zum Jakobsweg. Man könnte natürlich jetzt losziehen und sagen, ich gucke mir so dieses ganze Ökosystem Jakobsweg aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive an. Das könnte man machen. Finde ich aber ehrlicherweise nicht so spannend. Was hat mich bewegt, mit den Studierenden zu gehen und was hat mich bewegt, dann die Forschung zu beginnen? Ich habe festgestellt, dass die Studierenden sehr viel mitnehmen von dieser Erfahrung Jakobsweg, 14 Tage auf dem Jakobsweg zu sein, weil sie sehr viel über sich, über die Gemeinschaft, über da sehr viel mitnehmen können. Das war das Erste. Und das Zweite war, warum habe ich dann selbst angefangen, über den Jakobsweg zu forschen? Ich bin da ganz ehrlich, das hatte eine fast schon opportunistischen Gedanken, der dahinter steckt, nämlich der Gedanke, wie kann ich möglichst oft auch wieder auf dem Jakobsweg sein? Und die eine Möglichkeit ist natürlich über das Studierendenprojekt, was mir erlaubt, einmal im Jahr auf dem Jakobsweg zu sein. Und wenn man da mal Feuer gefangen hat für diesen Weg, was bei mir sehr schnell gegangen ist, kann man sich ja auch gut vorstellen, da einfach Forschung zu betreiben. Und Forschung ist Forschung. Das Beobachtungsobjekt verändert sich. Das kann ein Unternehmen sein, wie in der BWL überwiegend. Aber das kann aber auch ein Weg sein, wie der Jakobsweg, mit all dem, was dazugehört, den Pilgerinnen und Pilgern, den Hospitaleros, diesem ganzen Ökosystem, das außenrum gehört. Ich glaube, das war so meine Motivation oder ist nach wie vor meine Motivation, das zu machen. Ich brenne für diesen Weg und deswegen finde ich es einfach spannend. Und am Ende ist es dann Forschung qualitativ, ich fülle Interviews quantitativ. Man erhebt Daten, die man dann statistisch auswertet. Und ja, das ist dann eigentlich Handwerkszeug.
Wenn du jetzt die Arbeit als Professor mitnimmst, das heißt, Fragen in den Unternehmen stellst, in Interviews und auch Studien in den Unternehmen durchführst, begegnen dir Fragen, die du aus der Unternehmenswelt kennst oder aus der Arbeit mit Führungskräften kennst, begegnen dir Fragen auch auf dem Camino? Also gibt es da Fragen, die parallel sind?
Letztlich ist die BWL ja auch nichts anderes als die Untersuchung von Menschen. Was ist ein Unternehmen? Und Unternehmen ist ein Zusammenschluss von Individuen, die gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Dieses Ziel ist dann womöglich vorgegeben durch einen Chef oder eine Chefin. Aber am Ende ist es auch wieder, wie kann ich es schaffen, aus einer übergeordneten Managementperspektive, wie kann ich es schaffen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen. Das ist BWL in der nutshell. Und jetzt siehst du schon, ich habe bewusst diese auf den Weg und Ziel eingeführt. Genauso ist es auf dem Jakobsweg. Man ist auf einem Weg und man hat ein bestimmtes Ziel, das man erreichen möchte. Also ich sehe da durchaus Überschneidungen in dem Bereich. Und wenn ich mir anhöre, was Top-Manager und Top-Managerinnen im Augenblick als zentrale Kompetenzen beschreiben, im Umgang mit ihren Mitarbeitern, im Umgang mit den Zielen, der Vision, der Mission, die sie im Unternehmen haben, kommt immer wieder der Begriff der Achtsamkeit vor. Kommt immer wieder der Begriff vor, wir müssen als Führungskräfte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen denen erklären, wo wir im Hier und Jetzt stehen. Also ich sehe da sehr viele Überschneidungen zwischen den beiden Bereichen, weil es menschelt. Im Unternehmen, in der BWL und natürlich auch im Jakobsweg.
Ja, ein sehr, sehr schöner Vergleich. Gefällt mir sehr gut. Ja, genau das ist es. Als Unternehmer habe ich auch die Verantwortung für die Menschen, die mit mir einen Teil des Weges oder einen Teil ihres Lebensweges gemeinsam gehen. Und die Kunst, sie mitzunehmen, achtsam mit ihnen umzugehen, das ist das, was modernes Unternehmertum heute auszeichnet. Fand ich jetzt einen ganz, ganz tollen Vergleich und eine wunderbare Kurve, die du geschaffen hast zum Jakobsweg. Andreas, du hast gerade beschrieben, dass du mit Studierenden auf den Jakobsweg gehst, einmal im Jahr. Wir haben darüber in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal sehr ausführlich berichtet. Also wer da reinhören möchte, wie das genau funktioniert, kann da gerne nochmal nachhören. Werde ich unten in den Shownotes direkt nochmal verlinken. Wenn du jetzt die Studierenden im Hörsaal vergleichst und den Jakobsweg, was passiert auf dem Camino, was im Hörsaal kaum möglich ist?
Ja, die Choreografie einer Vorlesung, eines Seminars ist ja weitgehend festgelegt. Diese Choreografie besteht darin, dass irgendjemand eine Präsentation hält, also meistens dann der Professor, die Professorin, und das Ganze eine One-Way-Kommunikation ist. Also in eine Richtung das Ganze geht. Klar, Rückfragen, klar, Übungen zwischendurch, das ist Teil dieses ganzen Prozess, aber es ist doch relativ herrscht eine gewisse Informationsasymmetrie an der Stelle. Auf dem Jakobsweg kommt man den Menschen näher, immer mit dem Hinweis, dass es ganz klar eine professionelle Distanz geben muss. Aber zu der erste Ausdruck dieses sich in Anführungszeichen Näherkommens besteht darin, dass wir uns auf dem Jakobsweg natürlich duzen. Es ist völlig klar, dass Pilgerinnen sich untereinander duzen. Und das nimmt schon mal so eine Hemmschwelle weg, die ich dann feststelle. Und es dauert, glaube ich, so 2-3 Tage, bis dann ein Gespräch auf Augenhöhe möglich ist, weil so dieser, bis ein Gespräch auf Augenhöhe möglich ist. Was ich dann feststelle, ist, dass dieser Jakobsweg, aber das weiß jede, die diesen Weg schon mal gegangen ist, dass das ein öffnendes Moment hat. Ja, und plötzlich wir über Dinge sprechen, die eine viel stärkere Tiefe haben, als man das im Hörsaal jemals erreichen könnte. Ob das jetzt auf einer persönlichen Ebene ist, ne, so wir erzählen uns gegenseitig bestimmte persönliche Aspekte, oder ob es auch auf einer fachlichen Ebene ist, es erreicht eine größere Tiefe. Das macht den Unterschied aus. Was ich auf dem Jakobsweg nicht mache, ist, ich laufe auf dem Jakobsweg nicht als der Professor, der dann so alle 2 Stunden nochmal eine Privatvorlesung gibt. Das mache ich nicht, sondern ich bin dann auch einfach einer aus der Gruppe und ich bin einer der Pilger, wie die anderen auch. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
Das ist sehr gut beantwortet. Das ist, macht natürlich tatsächlich einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn ich im Hörsaal anonym sitze oder, so wie du es beschrieben hast, dass der Kanal, dass es ein Einwegkanal oder oft ein Einwegkanal ist, bringt, deswegen ist es ein Hörsaal und kein Kommunikationssaal, sondern es ist eher ein Hörsaal, zuhören und einer spricht vorne. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, zumal ja auch auf dem Camino durch die Begegnungen, die man als Gruppe erfährt, nochmal was ganz anderes ist, wenn man den Camino alleine läuft. Also auch da gibt es ja Unterschiede. Und wenn eine Gruppe gemeinsam läuft, das heißt morgens gemeinsam startet, vielleicht gemeinsam frühstückt und dann am Abend wieder gemeinsam zu Abend isst und die gleiche Wegstrecke gelaufen ist, da entsteht etwas. Das kann man auch nicht wirklich in Worte fassen oder beschreiben, was da passiert. Das ist etwas, das zwischen Menschen im zwischenmenschlichen Bereich eine ganz, ganz andere oder ganz starke Bindung auch schaffen kann. Ich habe jetzt auch das Bild von meinem Camino Primitivo von vor 2 Jahren vor Augen, wo ich ebenfalls mit einer Gruppe, 3 Jahre ist es ja, wo ich ebenfalls mit einer Gruppe von 10 Unternehmer, Unternehmerinnen gelaufen bin. Das ist schon faszinierend, was in einer kurzen Zeit bei Menschen an Bindung und an Austausch und an Wertschätzung entstehen kann. Ich sage auch immer gerne, eigentlich müsste jeder Unternehmer und jeder Chef einmal den Jakobsweg gelaufen sein. Nicht in den Hotels übernachten, sondern am besten in den Pilgerherbergen.
Einstellungskriterium bei allen DAX 30 Unternehmen ab jetzt.
Ja.
Mindestens 250 Kilometer sind hergelegt.
Wir werden einen Brief verfassen.
Sehr gut.
Das wäre nochmal eine neue Podcast-Folge.
Ja, ehrlicherweise.
Wenn man so drüber nachdenkt, dass es, es ist ja auch, es beschreibt ja auch das, was das Leben ausmacht und was das Miteinander ausmacht. Wenn man gemeinsam eine Wegstrecke, gemeinsames Ziel hat, auch das war eine sehr schöne Beschreibung, wenn das Ziel gemeinsam klar ist und alle sich gegenseitig unterstützen, das ist auf dem Camino natürlich schon von Natur aus gegeben, wäre das für jedes Unternehmen ein Gewinn, wenn sie, auch wenn es nur eine Woche oder vielleicht 10 Tage sind, wenn sowas machbar ist, wenn man das gemeinsam mal erleben kann. Das ist was anderes, wie wenn man es in einem Buch liest oder wenn man es eben nur vom Hören sagen kennt. Lass uns nochmal zurück zu den Studierenden kommen. Du bist also unterwegs jetzt, bleiben wir in dem Bild von Astorga, von der Herberge La Faba bis Santiago de Compostela. Gibt es für dich Momente auf dem Weg, an denen du selber spürst, dass sich bei den Studierenden etwas Entscheidendes bewegt?
Ja, absolut. Ungefähr ab Tag 2, Tag 3, stellt man fest, dass, also der erste Tag ist aufregend, in Astorga loslaufen. Wir laufen in der Regel von Astorga bis Rabanal. Das ist erstmal Ankommen. So einfach nur ein Ankommen auf diesem Weg. Aber dann spätestens ab Tag 2, 3, ne, Tag 2 von Rabanal nach Ponferrada beispielsweise, ist es auch ein bisschen herausfordernder. Es geht den Berg hoch, es geht den Berg runter, oben das Kruste Ferro. Dort ist dann der erste Kristallisationspunkt, weil die Leute wirklich auch den Stein mit dabei haben und ihre Sorgen dort ablegen oder eine große Sorge dort ablegen. Und spätestens ab diesem Tag 2 habe ich das Gefühl, dass so ein Öffnungsprozess stattfindet bei den Leuten. Und es gibt bei uns eine Regel innerhalb der Gruppe, innerhalb aller Gruppen, was auf dem Camino passiert, bleibt auf dem Camino. Das heißt so, was wir in der Gruppe besprechen, was auch an Informationen wir bekommen von unseren Studierenden, das bleibt auch auf dem Weg. Aber ich möchte so ein Erlebnis teilen. Wir sind in Rabanal angekommen, das war noch Tag 1 in Rabanal angekommen, und wir haben schon festgestellt, dass diese Gruppe sich wahnsinnig geöffnet hat, und wir saßen am Abend beim Abendessen oder nach dem Abendessen in der Gruppendiskussion, und jeder hat über seinen Tag erzählt, und da liefen die ersten Tränen. Das waren ganz tiefe Gespräche, die da plötzlich stattgefunden haben, innerhalb der Gruppe. Und was für mich dann immer zeigt, dass wir, so hoffe ich auch, eine Atmosphäre schaffen, die Vertrauen gibt, ja, und die es erlaubt, dass ich mich öffne den anderen gegenüber, ne? Vertrauen, sich einer Autorität gegenüber verletzbar zu machen. Das ist so die Definition aus dem Organisationsmanagement. Und diese Atmosphäre schaffen wir. Und eigentlich ab Tag 1 versuchen wir das zu machen, und ab Tag 2, 3 passieren dann die kleinen Wunder. Mhm. Und beginnen die Studierenden ihre Erkenntnisse zu gewinnen. Ganz unterschiedliche Sachen. Aber in der Regel, wenn sie das mitteilen, freuen wir uns immer sehr. Wow, das ist der Camino.
Ja.
Prima.
Ja. Das ist faszinierend, dass sowas schon nach 2, 3 Tagen entstehen kann.
Ja. Gut, man muss dazu sagen, wir haben so Vorbereitungstreffen. Die Studierenden lernen sich kennen in diesem Vorbereitungstreffen, und aber ich glaube, erst der Jakobsweg selbst und die Atmosphäre auf diesem Weg ermöglicht, so ein Stück loslassen zu können und sich öffnen zu können. Das ist ganz, ganz, ganz schön, jedes Mal zu beobachten.
Ja, ich denke, beides kann sogar möglich sein. Mit Vorbereitung und ohne Vorbereitung, es fühlt sich nach 2, 3 Tagen fast gleich an. Die Vorbereitung hat natürlich den Vorteil, dass man sich menschlich schon so ein bisschen einschätzen kann. Ja. Dass man gemeinsam beispielsweise den Rucksack packt, dass man die Packlisten durchgeht, dass man gemeinsam im Vorfeld trainiert, auch teilweise Wegstrecken gemeinsam gehen kann zu Hause in der körperlichen Vorbereitung. Oder vielleicht sogar die besinnliche Vorbereitung, dass man sich abends mal gemeinsam zusammentrifft und die Themen, die eben nicht das Körperliche oder nicht die Ausrüstung betreffen, dass man die ebenfalls offen ansprechen kann im Kreis. Mhm. Das ist sehr, 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 sehr wertvoll, wenn man das im Vorfeld auch schon machen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist.
Es gibt ja aus der Psychologie heraus oder Gruppenprozesse gibt es ja dieses schöne Modell von Tuckman, der sagt so eine, ich glaube, das nennt sich dann Gruppenuhr im Deutschen, der sagt, es ist eine Gruppe muss immer erst bestimmte Phasen durchlaufen, bis sie zum Performing kommt. Und das ist dann Forming, Norming, Performing, das sind diese vier Phasen, und wir gucken immer, dass wir diese Forming-Phase, also Gruppe lernen sich kennen, dass die das sehr intensiv machen. Und dann müsste eigentlich im nächsten Schritt diese Gruppe nach dem Forming durch das Storming gehen, also wo die dann die Konflikte entstehen, weil unterschiedliche Personen, unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander stoßen. Dann das Norming, wo wir dann eigentlich für uns Regeln entwickeln, wie wir interagieren wollen als Gruppe. Und das Performing ist dann so, ja, jetzt machen wir gemeinsam.
Jetzt wenden wir es an, ja.
Jetzt wenden wir es an, ja. Und wir durchlaufen dieses Storming, Norming nur wahnsinnig kurz und sind eigentlich innerhalb kürzester Zeit wupp, beim Performing. Was einmal mehr zeigt, das glaube ich, das macht dieser Weg. Das ist der Weg, der diese beiden doch eher schwierigeren Phasen, die man eigentlich auch durchlaufen muss, ne, dass die Literatur sagt, unter gar keinen Umständen Umweg nehmen und unter gar keinen Umständen auslassen. Aber diese Phasen sind wir ganz schnell durch.
Und dann geht's aushalten können, wenn es mal knistert und Reibung gibt.
Ganz selten, dass sowas passiert, aber wenn, dann muss man auch nochmal zum Thema Norming ein paar Sachen sagen, die dann eigentlich ankommen.
Andreas, lass uns mal ganz tief oder tiefer in die Umfrage einsteigen. Mhm. Wir haben in der Community schon eine Testumfrage durchgeführt und jetzt auch schon die ersten Fragen, was passiert eigentlich mit der Umfrage, was lernt man daraus oder was kann man daraus mitnehmen für sich. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zum Start, wie ist eigentlich die Umfrage entstanden? Das heißt, Andreas hat vorhin schon zum Eingang berichtet, dass er Umfragen durchführt und auch wissenschaftlich Paper schon vorbereitet hat. Mit einer, wie nennen wir die Zahl, mit einer N ist gleich 40 bis 50 Umfragen-Teilnehmenden. Und im Jakobsweg-Lebensweg-Bubble, also bei uns auf der Webseite, wir führen einmal im Jahr eine Umfrage durch unter den Pilgern, die etwas anders gestaltet ist, also keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und wir haben bei unseren Umfragen in der Regel immer so 400-500 Menschen, die an der Umfrage teilnehmen. Jetzt kam dann die Idee auf, kann man daraus was machen, was wir miteinander verbinden können? Was hat dich überzeugt, diese Umfrage, die maßgeblich von dir als von der wissenschaftlichen Seite aus erstmal das Grundgerüst gestellt hat? Was hat dich überzeugt, die Umfrage gemeinsam mit mir anzugehen?
Jetzt stellst du dein Licht so ein bisschen und dein Chef. Das möchte ich schon mal betonen. Also ich finde es immer schön, das gemeinsam zu machen. Forschen ist aus meiner Sicht ein Teamsport. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie wir gemeinsam drauf gekommen sind, aber du, glaube ich, hast mir erzählt, dass du einmal im Jahr eine Umfrage machst und ich sage, boah, das ist spannend. Du hast eine wahnsinnig tolle Community aufgebaut über die letzten Jahre. Community, ich denke an die Diskussionsforum, das ja wahnsinnig aktiv ist und wo unglaublich viele spannende, schöne, interessante Beiträge stehen. Ich glaube, wir haben uns da so gegenseitig so ein bisschen angestachelt, diese Umfrage gemeinsam zu machen. Und bei dir, in deinen Umfragen, stand so der praktische Aspekt im Vordergrund, was absolut gut ist. Ja, ich möchte unter gar keinen Umständen die Umfrage haben, die sich zu wissenschaftlich liest und wo die Fragen zu wissenschaftlich gestellt sind, sodass man am Ende gar nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt da antworten? Keine Ahnung, ich verstehe die Frage nicht mal. Vor dem Hintergrund fand ich es schön, dass wir eine Zusammenarbeit gefunden haben, wo wir gesagt haben, so, ich glaube, das könnten bestimmte schöne Aspekte sein für eine Umfrage. Und du hast sogar sehr stark und gut diesen praktischen Aspekt immer wieder mit reingebracht. Was wollen wir am Ende rausfinden? Und ich bin so von meiner wissenschaftlichen Seite so ein bisschen gekommen und habe gesagt, das und jenes müssen wir vielleicht vorher noch machen. Also du hast es schon angesprochen, ist immer schlau, so eine Umfrage zu starten und dann erstmal so einen Pre-Test, so einen Vortest zu machen, um zu gucken, Wird das eigentlich überhaupt verstanden, was wir da fragen? Sind die Fragen irgendwie nachvollziehbar oder verrennen wir uns dann irgendwas? Und dieser Pre-Test, der ist ja schon gelaufen im November, wo wir so einen ersten Satz von Daten hatten. Und ich bin dann losgezogen und habe diese Daten, die wir bis dahin mal eingesammelt haben, mal in die statistische Auswertung gebracht und festgestellt, ja, da ist Musik drin. Also auch von der statistischen, von der wissenschaftlichen Seite her passt das. Also von daher, ich glaube, das war ein Nehmen und Geben zwischen dir, lieber Peter, und mir. Und ich bin sehr dankbar, dass wir die Umfrage gemeinsam machen können und dass ich vor allem auch eben auf deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückgreifen kann, weil da bist du ganz klar, hast du einen ganz klaren, eine tolle Community aufgebaut in den letzten Jahren. Ja. Und so was die Umfrage selbst betrifft, ich würde vielleicht so, wir hatten uns ja gesagt, so was ist so der Kern der Umfrage, wo wollen wir hin? Ganz, ganz wichtig vorweg, man muss den Jakobsweg noch nicht gegangen sein, um an der Umfrage teilnehmen zu können. Also es gibt auch die Gruppe, der wir wollen den Jakobsweg gehen. Die bekommen dann allerdings eine leicht andere Fragenkatalog als diejenigen, die den Jakobsweg schon einmal, zweimal, zehnmal gegangen sind. Aber im Prinzip geht es im Kern um, glaube ich, drei Themenbereiche. Der Themenbereich 1 ist, was bringt Menschen heute überhaupt auf den Jakobsweg? Jetzt muss man auch wieder eingrenzen, wie definiere ich Jakobsweg? Und ich glaube, wir hatten uns da relativ früh beide darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir gucken uns so die spanischen oder die Jakobswege auf der iberischen Halbinsel an.
Ja? Also wir haben ja viel oder die Ursprungsumfrage, die wir auf Jakobsweg, Lebensweg durchgeführt hatten, hat ja alle Jakobswege beinhaltet, auch auf Frankreich und die einheimischen Wege in Deutschland. Und deswegen fand das Gedankenspiel, das dann aus unserem Austausch entstanden ist, das fand ich so klasse. Das heißt, Mensch, ja, und dann könnte man auf die Ecke schauen, auf die Ecke schauen. Und wir haben festgestellt, wenn wir alle Fragen und alles, was wir wissen wollen, dann würde wahrscheinlich der Fragebogen ungefähr eine halbe Stunde dauern. Das war irgendwann klar, wir können nicht alles unterbringen und vielleicht auch nicht alle Detailfrage, alles in jede Möglichkeit nochmal zum Ankreuzen oder zum Anklicken oder zum Ausfüllen machen und haben dann wieder die wesentlichen Punkte zusammengeführt. Und das fand ich total klasse, wie wir diese Umfrage dann kreiert haben, wie sie entstanden ist und wie vor allen Dingen, und das finde ich natürlich auch für mich, ich habe da auch viel gelernt, wie man beides miteinander verknüpfen kann. Das heißt, wie man auf der einen Seite so das, was als Pilger in der Startphase wichtig ist, wie schaffe ich das überhaupt und was mache ich mit meinen Ängsten und kriege ich das überhaupt geregelt und ja, welche Schuhe und welchen Rucksack soll ich dann überhaupt nehmen? Ich bin überfordert, ich traue mich nicht, ich mach's doch nicht. Das waren so die Fragen, die in den letzten Jahren einen sehr großen Raum eingenommen haben. Und durch das Überlegen und das Denken, wie können wir aus der Umfrage als am Ende auch etwas schaffen, das wertvoll den Pilgern helfen kann, über die normale Vorbereitung oder über die normale Startphase hinaus auch den Teil, was bringt der Jakobsweg oder was kann der Jakobsweg mir schenken danach? Also Jakobsweg, Lebensweg heißt, es geht ja nach dem Jakobsweg weiter. Der Lebensweg ist der Teil, der uns viel länger begleitet wie der Jakobsweg. Und da haben wir wundervolle Fragen ausgesucht und gestaltet. Ich fand diesen Prozess mit dir total, total faszinierend und auch die Kombination finde ich so toll.
Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, weil ich hatte auch den Eindruck, dass in unserer Kommunikation, in unserem Austausch dann einfach auch sich nochmal ein paar Dinge sehr, sehr stark kristallisiert haben und wir einen sehr klaren Fokus auf bestimmte Themen nochmal gesetzt haben. Und natürlich, jeder Forscher würde sich wünschen, dass man den 45-seitigen Fragebogen, der ungefähr 2 Stunden dauert in der Beantwortung, dass den möglichst alle ausfüllen. Also je mehr, desto besser. Die Realität ist aber, es ist leider wirklich so, die Menschen warten nicht auf den Fragebogen. Die Menschen warten nicht darauf, dass, ach Gott sei Dank, endlich schicken Peter und Andreas mal den Fragebogen, auf den ich schon so lange gewartet habe. Ich glaube aber, dass die Leute, die diesen Fragebogen ausfüllen, alleine schon durch das Ausfüllen selbst, also so ist meine Hoffnung zumindest, und so, glaube ich, haben wir ihn auch ein bisschen angelegt im Fragebogen, nochmal auf andere Gedanken kommen. Und diejenigen, die den Weg schon gelaufen sind, nochmal so eine Reflexionsboden bekommen für das, was sie damals erlebt haben. Und diejenigen, die den Weg womöglich in Zukunft laufen wollen, eigentlich dadurch auch so ein paar hoffentlich zumindest gute Ideen, Gedanken mitbekommen, wie sie sich vorbereiten können. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke, den wir dabei verfolgt haben. Ne?
Aber und die ersten Antworten, die wir haben, deuten ja genau darauf hin, die Kommentare, die gekommen sind, das war toll, diesen Fragebogen durchzugehen. Ich habe mich gefühlt wie auf dem Camino. Das war nochmal eine richtige Auffrischung meines Caminos. Also wir haben viele Antworten jetzt schon bekommen, also Rückantworten, was das Generelle anbelangt vom Fragebogen, und können schon jetzt, glaube ich, das darf man, glaube ich, mit aller Bescheidenheit sagen, wir können jetzt schon sagen, dass diese Wirkung auch eingetreten ist. Wenn du einen Fragebogen wissenschaftlich nochmal anschaust, gibt es ja so den Punkt, oder anders gefragt, was lässt sich erst dann erkennen, wenn man viele individuelle Erfahrungen nebeneinander legt? Also wie groß muss dann die Grundmenge der Antworten sein, dass man wissenschaftlich damit weiterarbeiten kann? Wir wollen ja die Umfrage nicht nur einmalig machen, sondern wir haben ja die Idee, daraus ein langfristiges Projekt auch zu kreieren.
Es gibt, glaube ich, dann nur eine Regel: je mehr, desto besser. Also je mehr Rückläufer, so der Fachbegriff, ich bekomme, desto valider sind die Ergebnisse. So ist zumindest die Annahme. Hängt natürlich mit der Qualität des Fragebogens zusammen. Na, ich kann ganz viele Rückläufer haben, ganz viele vollständig ausgefüllte Antworten haben. Aber wenn der Fragebogen nicht gut ist, ja, dann war's das. Aber diese Rückversicherung haben wir ja zumindest versucht, so einzubauen, indem wir nach einem bestimmten, nach 2-3 Wochen gesagt haben, so, hier mal einen Cut, lass uns mal gucken, passen diese Fragen, passen die Antworten. Ich möchte jetzt nicht in ein statistisches Pro-Seminar verfallen, um zu erklären, was wir da alles irgendwie untersucht haben. Aber zumindest zeigen die ersten Auswertungen, dass die Ergebnisse in jedem Fall, also die vorläufigen Ergebnisse, in jedem Fall ganz gut sind, dass die Konstrukte, die wir uns überlegt haben, passen. Und vieles von dem, was wir abfragen, und nicht vieles, aber einiges von dem, was wir abfragen, basiert ja auf der aktuellen Jakobsweg-Forschung. Und das mag vielleicht manche ein bisschen verwundern, aber es gibt tatsächlich Menschen über den ganzen Globus verteilt, die einen nicht unerheblichen Teil ihres Lebens mit der Frage beschäftigen, was treibt Menschen auf den Jakobsweg? Was treibt Menschen dazu zu pilgern? Ne? Es gibt eine Forschung, die beschäftigt sich sehr stark mit dem Jakobsweg, mit dem Camino Frances insbesondere, aber auch mit dem portugiesischen, also mit diesen eher katholisch fundierten Jakobswegen, aber es gibt auch eine Forschung zu der Pilgerschaft nach Mekka und Medina, und es gibt eine Forschung, die ganz klar guckt, was passiert da in Indien, was passiert in, ich glaube, Japan ist auch noch, gibt's auch noch eine starke Pilger-Community, um es mal so auszudrücken. Also unterschiedliche Forscher, viele Forscher aus unterschiedlichen Ländern beschäftigen sich mit dem Thema Pilgern. So, ich glaube, das ist es. Und dann ist eben der Jakobsweg als einer der, glaube ich, im Augenblick prominentesten Pilgerwege auch in einem Spotlight. Und da gibt es eine wirklich spannende Forschung von der Frage Motivlage, wo man inzwischen feststellt, dass so ein Shift auch, wenig überraschend, glaube ich, aber auch ein Shift stattfindet, weg von sehr stark religiösen hin zu tendenziell eher spirituellen Motiven, die die Leute auf dem Jakobsweg bringt, bis hin zu, was wir dann in unserem Fragebogen auch haben, zur Frage, was erleben die Menschen, wenn sie wieder zurückkommen? Ja, und da gibt's ja den schönen Begriff des Camino Blues, der bedeutet, dass man sich sozusagen zurückkommt in seinen Alltag und dann irgendwie missverstanden fühlt und so eine Sehnsucht Richtung Jakobsweg wieder entwickelt. Da gibt's auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen, sehr, sehr schönen Forschungsergebnissen. Und ein paar von diesen Punkten greifen wir in unserem Fragebogen auch auf. Und die sind auch unterlegt mit entsprechenden Konstrukten aus der bisherigen Forschung.
Was, Andreas, interessiert dich als Wissenschaftler mehr? Du hast das jetzt gerade gut zusammengefasst, den Unterschied. Was bringt eigentlich Menschen auf den Jakobsweg? Also als aus der wissenschaftlichen Sicht oder aus deiner Neugierde heraus, was interessiert dich mehr? Menschen, das, was Menschen zum Losgehen bringt, oder das, was nach der Rückkehr im Alltag passiert?
Gut. Ich glaube, Letzteres, was mit den Menschen nach der Rückkehr im Alltag passiert, wir haben ja schon festgestellt, und zumindest wir beide haben beschlossen, dass jeder auf diesen Jakobsweg gehen sollte, einschließlich der Top-Manager natürlich. Von daher, es gibt tausend und eine gute Gründe, auf diesen Weg zu gehen. Und ich kann es jedem empfehlen, das zu machen. Was ich spannender finde, ist dann ab. Tatsächlich spannender finde ist, was passiert mit den Menschen auf diesem Weg, und noch spannender, kann ich einige Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie im Alltag umsetzen möchte. Na, es gibt ja Menschen, die gehen auf diesem Weg und sagen, in Zukunft muss alles anders werden. Ja, und ich möchte dies und jenes machen in meinen Alltag. Ich möchte einen Teil von diesem Jakobsweg auch wieder zu mir nach Hause zurückbringen. Und was passiert damit? Wie schaffen die das? Wie gut schaffen die das, dieses Zurückkommen in den Alltag und dieses Reintegrieren in den Alltag und dieses Reintegrieren von guten Vorsätzen, die ich mir auf dem Jakobsweg gegeben habe. Und weil ich glaube, das steckt in dieser letzten Frage, steckt auch ganz oft so, oder darin begründet es auch ganz oft, dass Menschen sagen, ich muss wieder gehen. Ja, ich habe so eine gewisse, ich nenne es immer so ein bisschen, so eine Abhängigkeit von diesem Jakobsweg. Ja, ich habe damals auf diesem Weg so etwas Schönes erlebt und ich hatte so tolle Erlebnisse und ich hatte so ein gutes inneres Gefühl auf diesem Weg. Und das möchte ich wieder haben. Deswegen gehe ich diesen Jakobsweg wieder. Ja. Deswegen interessiert mich so der letzte Teil, Reintegration in den Alltag, zurück in den Alltag, Reintegration der guten Vorsätze im Alltag, finde ich eigentlich fast am spannendsten.
Ja.
Und erklärt auch, warum Menschen zu Wiederholungstäter werden, ne? 10, 20, 30 Mal auf diesem Weg laufen.
Ja. Ja. Oder über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg den Weg immer wieder gehen. Und, ja. und jedes Mal, selbst wenn man es im eigenen Alltag integrieren kann oder als Unternehmer, im Alltag integrieren kann, in vielleicht einer veränderten Art und Weise, wie ich Führung verstehe und anbiete, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich mit Menschen gemeinsame Ziele erreiche. Und trotzdem ist jeder Weg neu. Trotzdem ist jeder Weg, auch wenn ich etwas Besonderes erlebt habe unterwegs, an einem bestimmten Ort, an einem physischen Ort, an der Templer, an Templerkirchlein in Eunate, kurz nach Pamplona. Und ich stand in dieser kleinen Kapelle und habe diesen Vibe der alten Steine, des alten Gemäuers gespürt und eine Ergriffenheit mich eingeladen hat, mich umhüllt hat. Dieses Erlebnis, für mich magisches Erlebnis, das würde ich gerne das nächste Mal wieder erleben. Dann komme ich das nächste Mal hin und gehe da rein und warte drauf und nichts passiert. Also erwartungsfrei den Camino zu gehen, ist vor allen Dingen für diejenigen, die öfters unterwegs sind oder die den Camino mehrfach gehen, eines der wertvollsten Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte oder die ich Ihnen gerne mitgebe, dass Sie sich freimachen von der Erfahrung des ersten Caminos, weil jeder Camino einfach, und selbst wenn man den Camino Frances 5-mal oder 10-mal gelaufen ist, er ist jedes Mal neu und ist jedes Mal anders. Oder wenn es nicht der ganze Camino ist, wenn es die 14 Tage von Astorga nach Santiago sind, auch diesen Teilabschnitt kann man jedes Mal neu erleben. Man kann sich freimachen von dem, was die Vergangenheit war oder von dem, was ich an der Erfahrung gebracht habe. Das ist ja auch für mich als Unternehmer eines der wertvollsten Erkenntnisse, dass eben jeder Moment oder jede Zeit neu sein kann. Natürlich habe ich meine Erfahrungen des Caminos im Sinne von, ich weiß, was in den Rucksack gehört, mehr wie 5 Kilo nehme ich nicht mit. Das ist nach wie vor so. Aber das, was ich erlebe unterwegs, das unterscheidet sich. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, das, zumindest für mich als Unternehmer, eines der wertvollsten Erkenntnisse zu sagen, auch wach zu bleiben im unternehmerischen Alltag, auch wach zu bleiben im unternehmerischen Erfolg, dass der Erfolg nicht auf Dauer automatisch fortgeschrieben ist, sondern dass er sich verändern kann und dass ich jedes Mal neu denken kann und jedes Mal neu die Reset-Taste drücke, um das Unternehmen eben nicht aus der Vergangenheit herauszuführen oder aus den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sondern dass ich auch als Unternehmer offen bin für neue Erfahrungen.
Dem kann man quasi nichts hinzufügen. Ja.
Absolut. Kleiner Ausflug in die Unternehmerwelt. Was hat mich noch interessiert, Andreas? Bei der Umfrage haben wir die spanischen Caminos aufgeführt. Also wir haben uns fokussiert auf das, was auf der iberischen Halbinsel ist, Portugal, der portugiesische ist auch mit dabei. Wir erhoffen uns natürlich auch daraus, neue Dinge kennenzulernen oder abzuleiten. Glaubst du, dass sich die Erfahrungen des Caminos je nach Länge, also welchen Jakobsweg ich gehe oder wie lange ich unterwegs bin oder auch wo ich starte, glaubst du, dass sich die Erfahrungen unterscheiden? Ohne jetzt, wir haben noch keine Ergebnisse der Umfrage. Das ist jetzt eher ein Blick in das, was wir vielleicht denken oder uns selber vorstellen, aber im Moment noch nicht wissen.
Also eine Hypothese, die man aufstellen kann. Ja. Und ich denke, diese Hypothese aufzustellen ist valide. Ich glaube, ich glaube insbesondere die Länge des Weges, die man geht, dass die eine Auswirkung hat, beispielsweise auf so etwas wie das Wohlbefinden. Und ich könnte mir vorstellen, also wäre jetzt meine, ins Unreine gesprochen, meine Hypothese, je länger ich auf dem Weg unterwegs bin, desto höher ist meine, ich nenne es jetzt mal Zufriedenheit mit diesem Weg. Das glaube ich, könnte passieren. Ich fände es spannend, das wäre natürlich der absolute Traum, wenn wir herausfinden würden, dass unterschiedliche Caminos, wir fragen ja ganz bewusst, geht er den portugiesischen, seid ihr den portugiesischen gegangen, seid ihr den französischen gegangen, den Inglés, den Primitivo und so weiter. Wäre nochmal spannend, das wäre ein Traum herauszufinden, dass unterschiedliche Caminos unterschiedliche Wirkung. Die Literatur sagt dazu, zumindest wenn ich mir angucke, was in den letzten Jahren geschrieben worden ist, sagt dazu nichts oder kann dazu im Augenblick, glaube ich, zumindest keine Aussage treffen. So ein bisschen hätte ich das Gefühl, ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, so ein bisschen hätte ich das Gefühl, dass das tatsächlich auch möglich wäre, unter Umständen da valide Ergebnisse zu bekommen. Da sind wir noch aber zu weit weg, da haben wir noch zu wenig Datensätze, um das machen zu können. Also du hattest noch einen dritten Punkt angesprochen, ne? die Länge, die Unterschiedlichkeit der Caminos und das dritte habe ich jetzt vergessen.
Die Zeitdauer, wobei die Zeitdauer natürlich auch letztendlich mit der Länge des Weges korrelieren zu tun hat, also wie lange bin ich unterwegs.
Das korrigiert, glaube ich, ja. Also ich glaube, das ist nochmal was und ich würde auch noch einen Punkt draufsetzen. Es gibt ja Menschen, die den Camino in Abschnitten gehen, also die so einmal im Jahr für 14 Tage den Camino laufen. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass diejenigen, die sozusagen den Abschluss gefunden haben, ob das jetzt Santiago oder Finisterre oder wo auch immer sie den Abschluss sehen, dass die Leute, die den Abschluss gemacht haben, sagen so, jetzt bin ich zumindest geografisch angekommen, dass die vielleicht nochmal einen anderen Blick auf den Camino haben als solche, die noch im Prozess sind des Ankommens. Das wäre auch noch eine Option. Also auch noch mal gucken, ja. Schauen wir uns an.
Schauen wir uns das an. Ja. Deswegen machen wir die Umfrage. Wir haben ja die Idee, diese Umfrage nicht nur einmalig zu machen, sondern die Umfrage zu wiederholen in den nächsten Jahren. Vielleicht sogar, wenn wir es schaffen, eine Langzeitstudie daraus zu machen. Was ist aus deiner Sicht der Unterschied, wenn wir eine Studie nur in einem Jahr durchführen? Oder was können wir in 5 oder in 10 Jahren durch die Daten vielleicht sogar besser verstehen, an neuen Erkenntnissen mitnehmen über den Camino?
Also eine Langzeituntersuchung ist natürlich super spannend. Ja, das, wenn wir eine Untersuchung machen, ist das immer so eine Momentaufnahme. Wir haben jetzt x Personen zu einem bestimmten Thema. Wenn wir das über den ganzen Zeitraum machen könnten und womöglich, das wäre dann etwas, was wir uns nochmal für uns überlegen müssen, wenn wir Pilgerinnen und Pilger begleiten könnten, also begleiten über diesen Zeitraum, ja, dann wäre wahrscheinlich nochmal eine tiefere Auswertung möglich. Wie verändert sich so die Wahrnehmung auf dem Weg? Wie verändern sich auch womöglich die Motive über den Lebensspanne der Pilgerinnen und Pilger hinweg? Und dazu gibt es noch gar nichts. Na, solche Langzeituntersuchungen sind wahnsinnig aufwendig und sind auch sehr, sehr kompliziert durchzuführen. Was wir dann allerdings machen müssten, das wäre dann sozusagen Next Level, dass wir durch bestimmte Akronyme, ne, also eine bestimmte Zuordnung machen könnten, ne, dass wir wissen, dass wir wissen, diese Umfrage hat jetzt Peter oder diese Umfrage hat Andreas ausgefüllt, sondern diese Umfrage hat 35, 7, 12 ABC ausgefüllt, also irgendwie so ein Akronym geben. Und dann könnte man gucken, wie sich, jetzt habe ich das Akronym vergessen, wie sich diese Person, die absolut anonym bleibt, über den Zeitablauf verändert, nicht die Person, sondern die Motive, die Wege, die sie gehen. Und auf diese Art und Weise könnte man viel tiefer einsteigen in dieses ganze Welt der Motive, in die Welt der Erwartungen, in die Welt der Erfahrungen, die diese Leute mitgenommen haben. Aber das würde voraussetzen, dass man die Leute dann nochmal motiviert, auch über längere Zeit hinweg einmal im Jahr so einen Fragebogen auszufüllen. Aber ich weiß, die Community, die du da um dich geschaut hast, die ist ja wahnsinnig aktiv und wahnsinnig motiviert. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir das zumindest mit einer kleinen Gruppe von vielleicht 200, 300 Leuten hinbekämen. So, ins Unreine gesprochen. Mal gucken. Aber das sind natürlich schöne Zukunftsperspektiven. Im ersten Schritt, glaube ich, geht es darum, dass wir einen ganz großen Rücklauf haben von den Leuten, die den Weg womöglich demnächst gehen wollen, die dem Weg schon gegangen sind. Es lohnt sich, glaube ich, diese Umfrage auszufüllen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Leute. Weil, das hatten wir eingangs schon gesagt, weil da einfach, glaube ich, auch sehr viele Gedanken Anstöße sind für die Personen. Ne? Auch nochmal ihren persönlichen Weg zu reflektieren, ihren Camino zu reflektieren.
Ja. Jetzt haben wir, Andreas, unseren Hörerinnen und Hörern gerade einen Einblick gegeben, wie unsere Gespräche und Gedankengänge ablaufen und wie unsere Ideen sprudeln. Mit einer Langzeitstudie auf einzelne Personen anonymisiert den Camino weiter zu verfolgen, das macht einfach Spaß. Macht Spaß, mit dir hier in diese Gedankenwelt einzutauchen. Vielleicht nochmal zum Abschluss an dich die Frage, warum ist jede einzelne Teilnahme an der Umfrage wichtig und wertvoll?
Rein statistisch betrachtet, je mehr, desto besser. Das ist so die rein wissenschaftlich-statistische Erklärung. Man geht davon aus, dass man eine Grundgesamtheit von mindestens 30 Personen braucht. Das ist so dann das absolute Minimum aus einer statistischen Perspektive heraus, um bestimmte Testverfahren anwenden zu können. Die Statistikerinnen und Statistiker unter den Zuhörerinnen, die werden jetzt schon laut schreien und sagen, das reicht nie. Absolut richtig. Warum ist es gut oder warum wäre es schön, wenn möglichst viele Leute mitmachen? Naja, das Erste ist, wir erhoffen uns natürlich bestimmte Erkenntnisse, darüber haben wir schon gesprochen. Die würden wir ja auch dann, das war ja auch eine Idee, in der Community teilen. Das heißt, da gibt's dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere Aha-Erlebnis. Okay, wow, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Da gibt's noch ganz viele andere, die ähnliche Motive, ähnliche Erfahrungen gesammelt haben auf diesem Weg, die ähnliche Probleme auch hatten, wieder dann in der im Alltag anzukommen. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Zweiten zentralen Punkt, den wir schon gesagt haben, mehrmals angesprochen haben, im Laufe der Beantwortung der Fragen, glaube ich, entstehen wahnsinnig viele Denkanstöße für die Pilgerinnen und Pilger. Und du hattest es ja eingangs auch schon erwähnt, dass du Rückmeldungen bekommen hast. Ich habe mich jetzt wieder voll auf den Jakobsweg, oder ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder auf dem Jakobsweg und konnte ganz viele von den Erfahrungen, Eindrücken, die ich damals gesammelt habe, einfach wieder abrufen dadurch, dass ich dem Fragebogen ausgefüllt habe. Was gibt es Schöneres? Ja. Also ich glaube, das sind die zwei zentralen Punkte.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben den Fragebogen auch bewusst so gestaltet, dass Menschen daran teilnehmen können, die den Camino noch nicht gegangen sind. Warum können auch diejenigen, die eben nur überlegen oder nicht wissen oder noch in ihren Zweifeln sind, warum können auch diese Menschen einen wertvollen Beitrag bei der Umfrage leisten? Also wenn jemand fragt, naja, ich kann bei der Umfrage nicht mitmachen, ich bin den Jakobsweg noch gar nicht gelaufen.
Ich glaube, es geht vor allem darum, die Auseinandersetzung mit dem Jakobsweg Das ist das Wichtige. Und es gibt viele Menschen, die tragen den, und na, die tragen diesen Gedanken, diesen Jakobsweg zu gehen, schon seit vielen Jahren in ihrem Herzen, sind ihn aber noch nicht gegangen, aus unterschiedlichen Gründen, ja, rationale, irrationale Gründe, da gibt es ganz, ganz viele. Aber was glaube ich, bei denen nochmal besonders spannend ist, ist, welche Motive sind es denn, die sie bewegt, darüber nachzudenken, den Jakobsweg zu gehen? Und das ist ja quasi, ich bin den Weg noch nicht gegangen, habe also ganz, ganz reine Motive, diesen Weg zu gehen, noch nicht verfälscht durch, ich bin ihn schon mal gegangen, Aspekte. Also von daher ist es unglaublich spannend, auch diese Personengruppe zu haben und diese Personengruppe mit aufzunehmen in dem Fragenbogen. Das ist das Erste. Das Zweite, wir stellen ja auch bewusst Fragen zu den Barrieren. Warum seid ihr den Weg noch nicht gegangen? Und eines der Learnings könnte es ja sein, dass wir erkennen, was sind die zentralen Barrieren, ja, warum ich den Weg noch nicht gegangen bin. Und dann kommst du in das Spiel mit deiner Community. Diese Barrieren kann man womöglich abbauen oder diese Barrieren kann man ein bisschen kleiner machen zumindest. Und auf diese Weise den Leuten die Angst zu nehmen, um es womöglich auf diese Art und Weise zu schaffen, den Leuten die Angst zu nehmen, den Jakobsweg zu gehen und perfekt, noch mehr Menschen auf dem Jakobsweg. Das ist ja das Ziel, das wollen wir erreichen, dass möglichst viele Menschen diesen Jakobsweg gehen können. Also von daher, nehmt alle an der Umfrage teil. Es lohnt sich.
Dass möglichst viele den Jakobsweg gehen, dort möglichst viele Erfahrungen, neue Erfahrungen für sich auf dem Weg mit nach Hause nehmen für ihren eigenen Lebensweg. Mhm. Andreas, die allerletzte Frage an dich. Wenn du den Jakobsweg heute in einem Gedanken zusammenfassen müsstest, wie würde dieser Gedanke lauten?
Ich falle immer wieder auf dieses, vielleicht auf diese Plattitüde zurück. Ich finde, es ist keine Plattitüde, aber es wirkt immer so wie eine Plattitüde. Auf die Plattitüde zurück, dass der Jakobsweg nicht einen gibt, was man will, sondern dass der Jakobsweg einen gibt, was man braucht. Und man womöglich erst im Nachgang, wenn man so ein Erlebnis hatte, ne? Du mit deiner Kirche, wo du reingehst, in diese Kapelle, wo du reingehst und dann dieses Gefühl von vielen hundert Jahren plötzlich hast, ja? Das ist ein tolles Gefühl. Ja? Das, glaube ich, hast du genau in dem Augenblick gebraucht. Und so gibt es, glaube ich, viele Erlebnisse, wo man am Ende, wo man feststellt, genau, das war jetzt genau das Richtige. Das hätte jetzt nicht, also ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Ja, ich glaube, das macht für mich zumindest persönlich den Jakobsweg aus.
Der Jakobsweg gibt nicht das, was man will, gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Das ist unser heutiges Schlusswort für diese Podcast-Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch gute Festtage und dass ihr auch gut in das neue Jahr hineinkommt. Und wir hören uns dann nach Drei Könige wieder in der nächsten Podcast-Folge, wenn es im neuen Jahr weitergeht. Wie war das alte Jahr? Und macht bei der Umfrage mit. Andreas, vielen herzlichen Dank und ich sage buen camino.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast anzuhören und die vor allem auch bereit sind, an der Umfrage teilzunehmen. Eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ich freue mich darauf, bald die Ergebnisse präsentieren zu können oder dass wir bald die Ergebnisse präsentieren können. Dankeschön.
Wenn du den Jakobsweg jetzt wirklich besser kennenlernen willst und dich gezielt und gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das wertvoll für dich ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist. Weil du nicht mehr alles allein zusammensuchen musst. Und weil du dort die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgerinnen und Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir Sicherheit und Orientierung. Deine wichtigsten Fragen werden beantwortet und du kannst konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Dort findest du alles, was du brauchst, die Zugänge zu unseren Communities, Tipps zur Vorbereitung, Impulse zum Camino Spirit und natürlich alle Inhalte, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Klingt das gut für dich? Dann geh jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dir alle Inhalte downloaden, die dir wichtig sind. Und am besten startest du noch heute. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.